Siebenter Abschnitt. Wesentlich und für den wahrhaft in sich zu Gott Wollenden wichtig, wie die ewige Liebe von ihrer zartesten bis zu ihrer urmächtigen Äußerungsform, ist die Dankbarkeit. Das Empfinden seiner selbst als eines Dankenden muss die Grundhaltung jedes Erdmenschen sein, der danach verlangt, dass sein lebendiger Gott sich in ihm gebäre und ihn mit seinem ewigen Lichte erfülle. Alles, was mein Lehrwerk umfasst, setzt unausgesprochen den innerlich Dankenden voraus, den Menschen, der nicht nur für sein Dasein voll Dank ist, möge es ihm auch nur irdische Marter bringen, sondern auch für das kleinste Dank empfindet, was jemals an Freundlichkeit, allerbescheidenster Schönheit, Gütigkeit, Mitgefühl und sorgender Liebe in sein Leben trat. Wer sich Rechenschaft gibt, der sieht zu seinem Erstaunen, dass all sein Erdenleben erfüllt ist mit Tausenden von kleinen und kleinsten Dingen, die noch Dank von ihm erhoffen, so wenig er sie auch bis heute beachtet hat. Hier sind die allermeisten Menschen unbewusst undankbar, auch wenn sie tief dankbar sind aus Natur für jegliche Förderung, jegliche Hilfe und jede Wohltat, die sie als solche empfinden. Alle Freude gedeiht erst zu bleibender Kraft, wo Dank für genossene Freude ihr den Boden bereitet. Dass man seinem Beten die innerste Kraft entzieht, wenn nicht der Dank auch das Bittgebet erfüllt, ist deutlich in meinen Worten vom Gebet gesagt. Es darf aber nie dazu kommen, dass man erst dort, wo Dank unumgänglich ist, ein Dankgefühl mühselig und unter Zwängen in sich erzeugt, sondern die Dankbarkeit muss Lebensbedürfnis werden, muss im tiefsten Nahrung finden und alles Erdenleben durchdringen. Vor allen Lebensempfindungen muss sie bevorzugt sein, und ihr muss das wärmste Strahlen der Liebe gehören. Dankbarkeit ist keine bloße schöne Eigenschaft, keine Tugend und keine Pflicht vererbter Konvention, sondern eine Grundkraft der ewigen Seele des Menschen. Unzählige andere Kräfte werden aus dieser Grundkraft genährt. Da auch die vergängliche Tierseele seines Körpers sich im Erdmenschen erlebt, so ist es kein Wunder, dass er auch das Sympathiegefühl in sich verspürt, das zuweilen Tiere, wo Erinnerung an Wohltat in ihnen haftet, so stark zum Ausdruck bringen, dass man von einer Dankbarkeit der Tiere spricht, aber von dieser Art Dankbarkeit ist hier nicht die Rede. Wenn auch das Tier aus seinem Sympathiegefühl heraus imstande ist, sich selbst zu opfern, sobald es Gefahr für den Menschen erkennt, dem seine Zuneigung gehört, die vielleicht durch eine empfangene besondere Wohltat vormals ausgelöst worden war, so ist doch bei alledem nichts von jener Dankbarkeit im Spiele, die als Voraussetzung jedes Menschenleben durchdringen muß, indem zu irdischer Zeit sein lebendiger Gott zum Bewusstsein der ewigen Seele gelangen soll. Man darf nicht sagen, ich hätte davon zu selten gesprochen. Fast jede Seite meiner ersten Schriften schon zeigt deutlich, was vorausgesetzt wird. Wenn ich nicht wörtlich und im Besonderen von Dankbarkeit sprach, so hielt mich Besorgnis zurück, dass man solchen Worten die Deutung unterlegen könne, es sei auf persönliche Dankbezeigung für mich selber hingezielt. Heute aber hoffe ich, solcher Besorgnis mich entziehen zu dürfen, so daß ich dieses letzte Wort zu meinem geistigen Lehrwerk nicht abschließen will, ohne des hohen Lebenswertes der Dankbarkeit noch ausdrücklich zu gedenken. Da ich aber wohl annehmen darf, dass man weithin jetzt weiß, wie ferne mir jegliches Dankesbegehren liegt und wie wenig sich meine Art dazu eignet, auch nur im Gebiet des äußeren Lebens Dankesworte anzuhören, so lässt sich wohl auch erwarten, dass man es nicht missdeutet, wenn ich mir dennoch dort, wo es unausweichlich geboten ist, danken lasse für die irdische Mühe der Übermittlung dessen, was mir im ewigen Geiste vertrautes Besitztum ist. Ich würde die geistige Kraft der Dankbarkeit an ihrer Entfaltung in der ewigen Seele des Dankenden hindern, wollte ich dort, wo wirklich Dank empfunden wird, mich einer hemmenden, irdisch ererbten Idiosynkrasie überlassen und mich dem Ausdruck des Dankes entgegensperren. Ich muß hier Helfer sein, indem ich zum Empfänger des Dankesausdruckes werde. Dankbarkeit, wie sie vonnöten ist, um in ewiges Eingang zu finden, bedarf aber kaum des Wortes. Von den ersten Tagen an, als sie begonnen hatten, den Sinn meiner Rede zu verstehen, hörten meine Kinder von mir, dass zwar die selbstverständliche Höflichkeit verlange, Danke zu sagen, dass aber das schönste Dankeswort so gut wie gar nichts bedeute gegenüber dem Dankesempfinden und dem daraus folgenden Dank tun. Sie können heute selbst bezeugen, wie reich an innerem Glück das Danktun machen kann. Danktun lässt nicht ruhen in dem an sich schon beglückenden Suchen nach im Bereiche des rechten und guten zu findenden Möglichkeiten, gleichfalls Dankeswürdiges zu tun, werde es nun dem Menschen, dem gegenüber Dank empfunden wird, bekannt oder nicht. Solches Bestreben aber kann die besten Kräfte der Seele zur Entfaltung bringen, den Willen bei einem bestimmten Ziele halten und den Verstand ermuntern, alles zur Erreichung dieses Zieles aufzubieten. Der höchste Gewinn aber bleibt für die Dauer erhalten als Durchdringung des ganzen Lebens mit jenem danken können, das Vorbedingung eines jeden echten Aufstiegs zu ewig geistiger Erkenntnis ist. Niemals darf man ein Kind zum Danken zwingen. Man hat als Erwachsener hingegen die seelisch geforderte Pflicht, ihm zu helfen, wie es sich freiwillig helfen lässt, das Glück des Dankendürfens empfinden zu lernen. Von dem, der zum innersten Ursprung seines Lebens, zur Bürgschaft der ewigen Dauer dieses Lebens in Gottgemeinsamkeit strebt, wird aber im ewigen Geiste verlangt, dass er auch für das Danken dürfen schon dankbar ist, damit er inne werde, was ihm in diesem Dürfen an Glückesmöglichkeit gegeben wurde. Das Danken können muss allmählich so entwickelt werden, dass es auf den leisesten Anlass reagiert, der Dankesempfinden hervorrufen könnte. Es ist nichts leichter als diese Entwicklung, wenn man sie wirklich will. Man muss sich nur daran gewöhnen, Tag für Tag und auf jedem Schritt nach Anlass zu Dankesempfindungen in sich selbst und in der Außenwelt bewusst zu suchen. Hier lässt sich schwerlich des Guten zu viel tun, aber was sich finden lässt, kann alles Erwarten hoch übersteigen. Freilich nutzt hier die bloße Selbsteinrede oder gar die leere Geste nichts. Man darf sich auch nicht zwingen wollen zu einem Gefühl, dem alles im Innern widerstrebt und das nur Vortäuschung bleibt, auch wenn man es schlecht und recht zu empfinden glaubt. Der Himmel aber halte diese Worte des Rates allen denen fern, die ohnehin schon der Schrecken ihrer Umgebung sind, weil sie von morgens bis abends keine Gelegenheit versäumen, die Ohren zu langweilen mit ihrer ständig wiederholten Predigt über all das, wofür die anderen dankbar sein müssten. Soll die große seelische Kraft der echten Dankbarkeit zur Auslösung kommen, so ist es am besten, möglichst wenig von Dank und Dankesempfindung zu reden. Ist sie aber einmal entfaltet worden, so daß jeder Grashalm, jedes Blütenreis, jeder Sonnenstrahl, jedes leidlich gute Wort eines fremden Menschen, den man nach dem Wege fragte, oder schließlich schon das eigene Wohlbefinden bei guter Gesundheit, wie die geringste Erleichterung, wenn der Körper Schmerz oder Krankheit bewältigen muss, voll Dank im Bewusstsein begrüßt wird, dann ist auch der Weg nicht mehr weit zu jener steten Dankesbereitschaft, die fast ein Vorher-Darbieten des Dankes ist, und die kraftvollste Hilfe eines jeden Menschen, der den Weg beschreitet, den mein Lehrwerk finden lehrt. Von solcher Dankesbereitschaft bis zu dem Seelenfrieden, den die Welt nicht geben kann, weil er nur in der selbst herbeigeführten eigenen inneren Ruhe erlangbar wird, ist dann nur noch ein Schritt. Aber auch diese innere Ruhe muss Tag um Tag gepflegt, geübt und bei ihrem Können erhalten werden. Sie wird nur äußerst selten als eine Folge angeborener Neigung gefunden, sondern muss fast in jedem Falle durch den Willen erworben werden und durch Übung zum Können kommen. Mit dem bloßen Empfinden innerer Ruhe, solange auch außen alles ruhig bleibt, ist noch wenig getan. Erst wenn jede äußere Unruhe nur die Nerven und die Gehirngedanken zu erregen vermag, während im seelischen Innern alles ruhig bleibt und den ganzen Sturm betrachtet, als trage er sich zu auf einer fernen, fremden Welt, obwohl man sich sehr genau daran beteiligt weiß und seine Stöße heftig empfindet, erst dann darf man sagen, man habe seine innere Ruhe erlangt. Viele Menschen aber kommen niemals zu dieser Ruhe, weil sie zu viel von sich verlangen. Statt nach der Erregung ihrer Nerven und Gehirngedanken nun nach innen zu gehen, wo die Ruhe erhalten blieb, meinen sie, es könne in ihnen erst wieder Ruhe geben, wenn Nerven, Affekte und Gedanken sich im Äußeren beruhigt haben würden. Das ist nur ungeheuerliche Kraftvergeudung, denn die innere Ruhe ist sofort in der Seele, wo sie erhalten blieb, auch wieder zu erlangen und die verstörten Nerven finden alsbald danach wieder ihr Gleichgewicht. Alles aber, was dieser letzte Abschnitt bisher noch beschrieben hat, ist gleichnisweise nur Vorland vor dem Hortus Conclusus, der mein geistiges Lehrwerk in sich umschließt und muss längst bekanntes Gelände geworden sein, wenn man mit einigem Recht nun Einlass zu finden hoffen will. Aber das Dorngestrüpp dieses Vorlandes wurde immer wieder von mir gerodet und Pfade wurden getreten, die nicht zu verfehlen sind. Gehen muss man sie freilich selbst. Ich fürchte, dass noch viele weit draußen vor dem Vorland sind, die sich behaglich wohl in der Täuschung fühlen, mir recht nahe zu sein. Ich kann nur warnen vor solchen allzu willfährigen Träumen, aber ich kann nicht ändern, was nur der Suchende selbst allein zu ändern vermag. Wie oft soll ich noch sagen, dass hier die Entscheidung nicht in meinen Händen liegt, da jeder Schritt auf dem Wege zum Geiste aus freier Entschließung erfolgen muss. Nur Scharlatane und durch sich selbst schon betrogene Betrüger suchen nach Hörigen und halten sie unter einem erprobten erlernten, wirksamen Willenszwang. Ich müsste den Inhalt vieler meiner Schriften hier wiederholen, wollte ich allen Fragen nochmals Antwort bringen, die mich trotz aller Abwehr immer noch gelegentlich erreichen. Noch immer begreift man nicht, dass mir nicht das Mindeste daran gelegen ist, ob ein Mensch sich Fragen zu machen versteht. Mein ganzes Werk ist geworden, damit der Suchende sich selbst seine Antwort finden lerne. Ich will jeden, dem meine Worte gelten, auf eigenen Füßen stehen und sich frei bewegen sehen. Nicht an Krücken humpelnd und nicht auf Stelzen stolpernd. Auch seine innere Führung findet nur, wer ihr gemessenen Schrittes auf eigenen festen Füßen zu folgen weiß. Bo Winra, Josef Anton Schneiderfranken.